Annalena Baerbock trifft Volodymyr Selenskyj. 11 Wochen nach Kriegsbeginn reiste heute erstmals ein Mitglied der Bundesregierung in die Ukraine. Die Außenministerin hat sich in Butscha und Irpin ein Bild gemacht von den Gräueltaten des Krieges und sicherte zu, dass Deutschland weiter hilft, militärisch und finanziell. Die Ukraine wird bestehen, das hatte Bundeskanzler Scholz in seiner Fernsehansprache zum 8. Mai betont. Und mit Spannung hatte man auf das Weltkriegsgedenken zum 9. Mai in Russland geschaut. Die befürchtete Mobilmachung oder Kriegserklärung durch Putin, die blieb aber aus. Es gab trotzdem weitere russische Angriffe. Kein Frieden in Sicht. Was hilft der Ukraine? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ich begrüße Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Sie reiste ja als eine der ersten Abgeordneten in die Ukraine und fordert schon länger, dass Deutschland schwere Waffen liefert. Und herzlich willkommen Sevin Dadelen von den Linken. Sie ist Fraktionssprecherin für internationale Beziehungen und Abrüstung. Sie warnt vor Waffenlieferungen und setzt auf Verhandlungen. Und herzlich willkommen Roman Gontscherenko. Er ist Redakteur der Deutschen Welle mit dem Schwerpunkt Osteuropa, stammt selbst aus der Ukraine und holte vor kurzem seine Familienmitglieder aus der Ukraine nach Bonn. Und herzlich willkommen Johannes Warwick. Er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Und schon vor dem Überfall auf die Ukraine haben Sie sich in einem Appell für eine andere Russlandpolitik eingesetzt. Frau Strack-Zimmermann, nun haben wir heute den Besuch gesehen von Außenminister Annalena Baerbock in der Ukraine. Jetzt ist ein Regierungsmitglied hingereist. Es gab so viel Verwirrungen, ob Herr Scholz reisen soll, ob der Bundespräsident reisen soll. Sind Sie jetzt erleichtert? Ist diese Verwirrung jetzt endlich damit beendet?
Ja, ich glaube, das war jetzt suboptimal. Es sind ja sehr viele Staatsoberhäupter, kann man sagen, dorthin gereist. Nun muss letztendlich jeder für sich natürlich selber wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Ich finde, Frau Baerbock war ja schon mal da, kurz vorher, dass es ein gutes Zeichen ist, dass sie da war. Vor dem Krieg, also unmittelbar vorher in der Ostukraine. Ja, ich glaube, dass sie das sehr gut, sehr beherzt gemacht hat. Und sie war ja nicht nur in Kiew, besser gesagt, sie war auch in Butscha, wo eben diese unvorstellbare Tragödie passiert ist, dass Zivilisten ermordet worden sind. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und man soll die Reisediplomatie nicht überbewerten. Das ist natürlich wichtig, Gesicht zu zeigen, aber man muss auch was mitbringen. Und ich glaube, für die Menschen, die gerade im Krieg sind, die in den Kellern sitzen, nicht rauskommen, ist neben den Besuchen eben wichtig, dass auch entsprechend Hilfe, dem Land Hilfe zukommt.
Darüber sprechen wir gleich, welche Hilfe denn am besten dann auch wirkt. Frau Dadelen, finden Sie es richtig, dass die Außenministerin heute nach Kiew und auch nach Irpin und Butscha gereist ist?
Ich glaube, Frau Außenministerin Baerbock wollte natürlich auch ein Zeichen setzen gegen die Verbrechen, die in Butscha begangen worden sind. Ich finde das richtig, dass man auf Verbrechen hinweist, dass man eine Aufklärung fordert und natürlich auch die Bestrafung der Täter. Ich finde nur, man sollte da auch nicht mit zweierlei Maß messen. Wir haben ganz eindeutige Kriegsverbrechen, die begangen worden sind durch die USA in Afghanistan und im Irak zum Beispiel. Und Julian Assange als ein Journalist hat darauf hingewiesen und wird in Großbritannien eingekerkert, schon seit Jahren seiner Freiheit beraubt. Ich finde, da würde ich mir auch wünschen, wenn die Außenministerin und die Bundesregierung auch dort nicht schweigen, sondern sagen, nicht diejenigen, die Kriegsverbrechen begehen, enthüllen und veröffentlichen, gehören hinter Gittern, sondern diejenigen, die sie begangen haben oder sie zu verantworten haben. Und die zweite Frage ist natürlich, man reist hin, es findet ja sehr viel Reisediplomatie nach Kiew statt. Die Frage ist nur, bringt das den Ukrainern die Lösung, die sie brauchen, nämlich einen Waffenstillstand, dass das Leid und die Zerstörung beendet wird, zumindest gestoppt wird. Und da habe ich meine Zweifel, wenn ich mir die Sprache von Außenministerin Baerbock anschaue.
Und ich finde es unsäglich, ich muss das jetzt an der Stelle direkt mal sagen, dass die Linke jedes Mal versucht, eine Kriegsgeschichte mit der anderen in irgendeiner Weise in Kontext zu setzen. Ich finde das wirklich unsäglich. Wir sollten jetzt mal hier über die Ukraine sprechen und nicht immer diese Spiele, dass man mal schnell den Scheinwerfer woanders hinlenkt.
Also diese Sendung beschäftigt sich mit dem...
Das stimmt doch
mit,
gar nicht.
Frau Dadelen, Moment.
Diese Doppelmoral von Ihnen, Frau Strack-Zimmermann. Nein. Sie sollten sich schämen, dass Sie sich nicht für die Freiheit eines Journalisten einsetzen, der seit über 10 Jahren seiner Freiheit
verurteilt wird,
nur weil er US-amerikanische Kriegsverbrechen veröffentlicht hat. Man darf nicht zu den Kriegsverbrechen in Bagdad oder in Afghanistan. Afghanistan.
Es geht aber jetzt, Frau Dahlen, in dieser Sendung sprechen wir über die Ukraine und die Frage ist, was der Ukraine hilft. Und ich würde Sie bitten, bei diesem Thema zu bleiben, sonst können wir hier miteinander keine Diskussion führen. Und ich auch eine Frau Dahlen, ich leite diese Diskussion und ich würde Sie bitten, sich danach jetzt auch zu richten und es so eine Gesprächskultur hier in dieser Runde zu haben, dass jeder hier auch zu Wort kommen kann und dann auch nicht Frau Strack-Zimmermann direkt anzugreifen und zu sagen, dass sie sich schämen sollte.
Ich lasse mich aber auch nicht angreifen, wenn ich meine Meinung hier kundtue.
Ich würde gerne jetzt weiter sprechen über die Ukraine. Die Frage war und die Frage an Sie richten, Herr Gontscharenko, inwieweit ein Besuch von der Außenministerin, wie wichtig der war heute, gerade nach diesen ganzen Verwicklungen zwischen der Frage, ob Scholz, ob Steinmeier reisen sollen und mit welcher Erwartung man da auf Deutschland und auf die Hilfen aus Deutschland schaut.
Ich glaube, dieser Besuch heute von Annalena Baerbock war sehr wichtig. Sie war ja die erste Bundesministerin seit dem Kriegsausbruch, also seit 2 Monaten. Und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass auch andere Ministerpräsidenten und Vertreter anderer Länder schon längst da waren. Schon seit Anfang April haben wir eine ganze Reihe von Besuchen gesehen, hochrangigen Besuchen. Manche wie der britische Ministerpräsident Boris Johnson waren schon da spazieren in Kiew und haben für sehr viel Stimmung gesorgt. Großbritannien hilft der Ukraine sehr. Und ich finde, Deutschland könnte sich auch zeigen. Deutschland liefert jetzt inzwischen auch schwere Waffen. Und es ist wichtig, dass diese Verstimmungen, die es gab zwischen Kiew und Berlin wegen der Reise von Bundeskanzler Scholz und der abgesagten Reise von Präsident Steinmeier, dass diese Verstimmungen endlich beigelegt werden. Und deshalb ist es gut, dass jetzt zunächst die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas da war, jetzt Annalena Baerbock. Das nimmt ein bisschen Druck aus der ganzen Sache für beide Seiten. Das heißt, sowohl Kiew als auch Berlin profitieren jetzt von dieser Reise von Annalena Baerbock. Sie war, als sie das letzte Mal in der Ukraine war, das war kurz vor dem Krieg, sehr willkommen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass sie auch klare Botschaften ausspricht jetzt. Und diese Botschaften lauten, die Ukraine braucht noch mehr Unterstützung, notfalls auch mit weiteren schweren Waffen. Und noch wichtiger jetzt in den kommenden Tagen und Wochen ist für Kiew eine EU-Beitrittsperspektive. Ich hoffe, wir werden darüber noch sprechen.
Darüber sprechen wir auch noch. Da hat sie sich auch geäußert. Also machen wir gleich. Ich würde gerne Herrn Favik in die Diskussion mit einnehmen. Herr Favik, es gab viele Verwirrungen zwischen Deutschland und der Ukraine. Der Bundeskanzler hat in seiner Ansprache ja klar gesagt, Putin wird den Krieg nicht gewinnen, die Ukraine muss bestehen. Was macht ihn da so sicher, Ihrer Meinung nach?
Ich will noch einen Satz zu der Reise von Frau Baerbock sagen. Es wurde noch nicht erwähnt, die deutsche Botschaft ist wiedereröffnet worden. Ein wichtiges Signal, dass wir der Ukraine beistehen und wieder sozusagen diplomatiefähig sind. Und wir müssen solidarisch mit der Ukraine sein, das ist gar keine Frage. Wir können über sozusagen die Ziele, glaube ich, nicht streiten. Die Ziele sind, wir müssen die Souveränität der Ukraine wahren und möglichst auch die territoriale Integrität. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln wir das erreichen. Und da können wir, glaube ich, heftig streiten. Und da bin ich der Meinung, dass wir nicht nur unseren Fokus auf Waffenlieferungen und militärische Lösungen setzen sollten. Das gehört auch zur politischen Realität. Das kann man nicht ignorieren, ja. Aber wir müssen mehr Energie auf diplomatische Lösungen setzen. Und das ist die Aufgabe der Außenministerin.
Haben Sie denn den Eindruck, es geht im Moment nur oder zu stark um Waffenlieferungen und das andere wird vergessen?
Den Eindruck habe ich. Ich weiß natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert. Ich hoffe, dass mehr passiert, als man mitbekommt. Und ich gehöre nicht zu denen, die Waffenlieferungen mit einem hohen moralischen Ross verdammen. Und ich habe auch keine Briefe unterzeichnet. Aber ich frage mich, was wir mit Waffenlieferungen erreichen wollen. Wir sollten den Krieg vom Ende her denken. Und wenn wir ihn vom Ende her denken, dann glaube ich nicht, dass wir mit immer mehr Waffen schneller und zu einer besseren politischen Lösung kommen, als wenn wir jetzt schon mit diplomatischer Energie eine Lösung vordenken und die Ukraine auch für eine solche Lösung möglicherweise gewinnen, weil die Interessen zwischen der Ukraine und uns sind nicht immer deckungsgleich.
Frau Strack-Zimmermann, wenn man vom Ende her denkt, können Sie da mitgehen, dass Herr Favik sagt, wir müssen das eben beides bedenken? Sie fordern ja sehr klar und haben sich ja dafür ausgesprochen, dass wir mehr Waffen liefern. Das macht die Bundesregierung ja auch. Jetzt werden Panzerhaubitzen geliefert, gemeinsam mit den Niederlanden. Also wie wichtig ist es, dass man jetzt diese Waffen liefert, Ihrer Meinung nach?
Also in der Tat muss man es von hinten denken. Ich glaube nur, dass wir ein unterschiedliches von hinten interpretieren. Denn gestern hat ja Wladimir Putin noch mal in Moskau anlässlich des 9. Mai, das Ende des Zweiten Weltkriegs, ja noch mal betont, der Krieg würde lange gehen. Er stimmt also auch seine Bevölkerung darauf ein. Sein Ziel ist unverändert, die Ukraine zu komplett von der Landkarte zu streichen, als Teil eines selbstständigen Landes. Wenn man also dieses Ende nimmt, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig mehr, als dieser Gewalt entgegenzutreten. Das heißt nie, dass man nicht versucht, miteinander zu sprechen, um das an der Stelle auch zu sagen. Ich glaube aber, und so wie wir das auch einschätzen, gibt es überhaupt keine Gesprächsebene mehr. Schon im Vorfeld des Krieges, als dort ja sehr viele Minister waren und auch der Bundeskanzler, um mit Putin sich auszutauschen an diesem skurrilen langen Tisch, der ja sehr viel ausgesagt hat, war ja Putin nie an den Worten zu messen, sondern an den Taten. Und die Taten sind eben, dass es eine Invasion ist, es ist ein Überfall, es ist ein Krieg, der eben auch, wer eine Geburtsklinik bombardiert, wer Frauen vergewaltigen lässt, Kinder verschleppt, damit sie in Russland aufwachsen, sich ihrer Heimat also nicht mehr erinnern. Wenn ich also dieses Ende nehme, fehlt mir momentan jede Vorstellung, mit Putin sich noch an einen Tisch zu setzen. Und insofern glaube ich, das ist die traurige Wahrheit, dass er militärisch eine Antwort bekommen muss, weil ihm natürlich auch durch die Sanktionen, die sehr harten Sanktionen, natürlich auf Dauer auch das Geld fehlt, um einen Krieg zu finanzieren. Das muss man wissen, das kostet neben der Tragödie natürlich sehr viel Geld.
Dass Sie sagen, man muss diesen Krieg militärisch beenden und die Ukraine muss diesen Krieg dann gewinnen militärisch.
Ja, ich wage den Vergleich, dass wenn 1940 Chamberlain nicht aufgefordert hätte, Hitler militärisch zu begegnen, mit Gesprächen hätte man weder einen Adolf Hitler noch andere Kriminelle zur Vernunft gebracht. Das ist ja das Schreckliche, dass wir ja mit Putin keinen haben, der unsere Spielregeln, Völkerrecht akzeptiert, wo man dann à la longue sagt, wir müssen uns jetzt mal an einen Tisch setzen. Das ist er eben nicht.
Frau Dadlin, warum sind Sie gegen Waffenlieferungen?
Nun, ich bin dagegen, weil erstens widerspreche ich hier der These, dass man gegen eine Nuklearmacht hier einen Siegfrieden erringen kann. Jürgen Habermas hat ja kürzlich darauf hingewiesen, richtigerweise, dass in einem Atomzeitalter gegen eine Atommacht militärisch ein Krieg nicht zu gewinnen ist. Es sei denn, man möchte Gefahr laufen, dass man hier einen atomaren Krieg letztendlich mit eskaliert, einen dritten Weltkrieg herbeiführt. Oder bereit ist dazu, sozusagen dieses Risiko aufzunehmen. Und dann wäre am Ende völlig egal, wer schuld ist an diesem Krieg, sondern weil wir alle darunter leiden werden. Also insofern halte ich das für falsch. Das Zweite ist, dass Waffenlieferungen keinen Krieg beenden. Die Antwort auf einen Krieg muss Frieden sein und nicht noch mehr Waffen und noch mehr schwere Waffen, von denen noch nicht mal man weiß, wo sie eigentlich genau eingesetzt werden, wo sie vielleicht auch am Ende landen. Das wissen wir bei kleineren und leichten Waffen schon seit Jahren und sagen ja deshalb auch, dass man die verbieten muss, dass man da absolut reduzieren sollte. Und ich möchte hier auch darauf hinweisen, man muss ja auch gucken, so was ist denn die Strategie? Also wir wollen alle ein Ziel erreichen, nämlich, dass das Leid und die Not der Bevölkerung in der Ukraine aufhört. Wie erreiche ich dieses Ziel? Erreiche ich das dadurch, dass noch mehr Waffen und dadurch noch mehr Tod, Zerstörung, Elend dort herrscht und noch mehr Opfer letztendlich folgen werden? Oder erreiche ich das, wenn ich mich konzentriere auf eine Verhandlungslösung?
Die Frage ist ja, wer verhandelt, Frau Dadlin, die Frage ist ja, wer noch verhandeln will. Und die Ukraine, was sagen Sie denn? Aber die
es gab ja gute Versuche in Istanbul beispielsweise unter der Vermittlung der Türkei, gab es diese Verhandlungen und es war schon ziemlich spruchreif. Es gab ja schon ein Dokument, worauf man sich geeinigt hat. Die Ukraine hatte selbst schon gesagt, dass sie bereit sind mit der Neutralität, dann mit dem Donbass, mit der Krim. Also es war schon ziemlich reif. Aber letztendlich dazu geführt, dass der britische Premierminister Johnson, als er hingereist ist und gesagt hat, nein, wir wollen bis zum letzten Ukrainer hier kämpfen. Und ich finde das wirklich zynisch, hier bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen zu wollen. Von London aus finde ich zynisch. Ich finde, was wir an Hilfe leisten können für die Ukraine, ist alles zu tun, alles zu tun. Und ich sehe eben nicht, dass alles getan wird. Ja, die Diskussion ist seit Wochen im Parlament nur fokussiert auf die Waffenlieferungen, welche schweren Waffen noch geliefert werden können
und welche ist aber
noch
so
besorgt werden könnten.
Herr Favik, aber wenn man die Ukraine will ja mehr Waffen. Die Ukraine sagt, genau, wir brauchen diese Waffen. Mhm. Muss man dem nachgeben? Ist das richtig?
Ich habe deutlich gemacht in meiner ersten Ausführung, dass ich solidarisch mit der Ukraine bin und ich den Konflikt ganz klar so wahrnehme, dass Russland gewissermaßen da absolut zu verurteilen ist. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben keine deckungsgleichen Interessen mit der Ukraine. Das muss auch mal ausgesprochen werden. Unser Ziel, jedenfalls mein Ziel, ist, dass wir eine militärische Auseinandersetzung mit Russland verhindern und vermeiden. Das ist die oberste Priorität. Und die zweite Priorität ist, der Ukraine beizustehen. Und wir werden möglicherweise nicht alles gleichzeitig haben können.
Und wie hoch ist die Gefahr, dass wir selber Kriegspartei werden können?
Das hängt ja damit zusammen. Mhm. Wenn Frau Strack-Zimmermann sagt, wir müssen alles dafür tun, dass die Ukraine nicht verliert, dann ist doch die Frage, was ist das alles? Enden wir dann doch irgendwann bei einer Flugverbotszone oder Schritte davor, zum Beispiel Ausbildung von ukrainischen Soldaten? Die ersten sind jetzt wohl in Deutschland und werden ausgebildet am Gepard. Ist das schon ein Schritt in sozusagen die Kriegsbeteiligung? Und wo endet das? Das heißt, mir scheint das nicht durchdacht zu sein, mit welchen Mitteln wir jetzt die Ukraine unterstützen. Ich glaube, am Ende wird tatsächlich keine militärische Lösung erreichbar sein. Jedenfalls keine, die Russland von dem Weg abhält. Sonst müssten wir einen Krieg gegen Russland führen. Das wollen wir nicht, deswegen brauchen wir Kompromisse.
Ich würde ganz kurz Herrn Gontscharenko dazu fragen. Herr Gontscharenko, welche Möglichkeit sieht denn die Ukraine überhaupt noch in Verhandlungen, in einer Art, zu einem Frieden zu kommen, zu einem Waffenstillstand? Weil das, was wir aus der Ukraine hören, ist ja immer der Wunsch nach mehr Waffen.
Das stimmt nicht ganz. Ich würde gerne darauf eingehen, was Herr Wawek am Anfang gesagt hat. Also ich finde es auch richtig, nicht nur über Waffen zu sprechen, sondern auch über die diplomatischen Lösungen. Und natürlich laufen solche Gespräche. Und eben, ich muss da widersprechen der Darstellung, dass da zu wenig Diplomatie läuft, nämlich wir erinnern uns, es fahren fast täglich oder alle paar Tage kriegen wir Nachrichten, wo westliche Politiker entweder mit dem russischen Präsident telefonieren oder sich mit ihm treffen. Erst vor wenigen Tagen war der UN-Generalsekretär Guterres in Moskau und in Kiew. Davor war der österreichische Bundeskanzler in Moskau, hat mit Präsident Putin gesprochen und war sehr pessimistisch danach. Vor wenigen Tagen hat der französische Präsident Macron mit Wladimir Putin telefoniert und wir haben auch danach nichts Optimistisches von ihm gehört. Und davor gab es andere Versuche. Also diese diplomatische Linie, die läuft ja. Nur leider ist das mein Eindruck, ist Moskau überhaupt nicht bereit, da irgendwelche Kompromisse einzugehen. Im Gegenteil. Wir hören aus Moskau die Betonung, wir wollen auf jeden Fall unsere Ziele durchsetzen. Und diese Ziele lauten, also die Kernforderungen von Russland sind, die Ukraine soll die Krim als Teil Russlands anerkennen und die sogenannten Volksrepubliken in Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten, das, was Russland gemacht hat. Mhm. Und natürlich sagt Kiew, nein, das können wir nicht machen. Wir sind bereit, diese Sachen auszuklammern und später über die zu verhandeln. Aber wir können nicht hier Kompromisse eingehen. Das wäre Selbstmord für jede Regierung. Und es gibt überhaupt keine Unterstützung für diese Forderungen von Moskau in der Ukraine selbst.
Das mag sein, aber wenn das...
Diplomatie läuft?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das russische Ziel ist, wenn es das russische Ziel wäre, nur in Anführungsstrichen den Donbass und die Krim zu behalten, dann glaube ich, und ich bin hier nicht derjenige, der am grünen Tisch über die Ukraine entscheidet, aber dann glaube ich, das wäre eine diplomatische Lösung im Sinne des Einfrieren dieses Konfliktes. Wir werden den damit nicht lösen, natürlich. Und Russland, um das auch nochmal zu sagen, wird den Konflikt dauerhaft verlieren, weil es mit diesem Verhalten nicht durchkommt.
Das hat man gedacht mit der Krim auch und hat ja nicht gereicht.
Richtig, deswegen müssen wir auch Eindämmung machen, das ist gar keine Frage. Das passiert ja aber auch. Wir sind sehr viel stärker. Wir sehen doch jetzt, wie schlecht das russische Militär aufgestellt ist, aber aber Russland kann eskalieren. Mhm. Und zuletzt auch nuklear. Und das ist jetzt nicht, dass wir da wie das Kaninchen vor der Schlange uns alles gefallen müssen, weil der andere Nuklearwaffen hat. Das nicht. Aber ein Staat, der bereit ist, für seine vitalen Interessen alles zu tun, und das ist in der Ukraine für Russland der Fall, der ist auch am Ende bereit, tatsächlich zu eskalieren. Und da können wir nicht mitgehen. Das ist überhaupt nicht vorstellbar.
Das ist das Dilemma, Frau Strack-Zimmermann. Wo sagen
Ich würde
Sie
nur ganz kurz ja. ein kurzes
ganz kurz noch und dann Frau
ein ganz kurzes Beispiel, das für mich zeigt, wie bereit bzw. nicht bereit Russland zu Verhandlungen und Kompromissen ist. Während des Besuches des UN-Generalsekretärs in Kiew, Herrn Guterres, wurde Kiew mit russischen Raketen beschossen und Menschen starben dabei. Ich glaube, das ist eine ganz klare Botschaft.
Mhm. Frau Strack-Zimmermann, welche Chance gibt es da noch für die Diplomatie?
Ich glaube, dass dieser Krieg natürlich mit Waffen geführt wird, wie Kriege so sind in seiner Bestialität, sondern auch ein Krieg der Kommunikation ist. Und diese Frage Atom, was könnte passieren, ist ja das Narrativ, was Herr Putin auch immer schürt, weil er genau weiß, was das bei uns auslöst. Die letzten Tage haben in der Öffentlichkeit, wurde auf diesen 9. Mai geschaut. Mhm. Und ich glaube, dass es wirklich Menschen gab, die an dem Wochenende sagten, wir genießen es, wir wissen nicht, was morgen am 9. Mai ist. Am 9. Mai war das, was jeden 9. Mai in Moskau ist. Man gedenkt das Ende des Weltkrieges und hat seine Paraden. Die war diesmal etwas bescheidener, weil ja vieles des militärischen Materials nicht da war. War auch noch schlechtes Wetter, konnte die Luftwaffe nicht fliegen. Dann hat Putin das gemacht. Er hat kein Szenario, er hat auch nicht die große, also was auch erwartet wurde, die große Mobilmachung, sondern er hat seinen Menschen dort erklärt, dass das ein vaterländischer Krieg ist, jetzt werden wir wieder von den Nazis angegriffen. Was für ein Zynismus, dass man über die Ukraine von den Nazis spricht. In der Ukraine leben viele, viele Menschen jüdischen Glaubens, die diesen Holocaust...
Das ist doch völlig klar, da brauchen wir nicht drüber streiten. Lassen Sie uns doch über die Punkte reden, wo wir streiten können, das ist doch viel sinnvoller. Das ist doch Konsens.
Wir streiten ja schon darüber, dass Sie sagen, ich streite mich gerne, nein, dass Sie sagen, dieses atomare Gefahr. Ich sehe diese atomare Gefahr nicht. Ich glaube, es ist bewusst immer wieder ins Spiel gebracht. Und weil wir gerade von atomarer Gefahr sprechen, vor Jahren war Ukraine, USA, Russland, Ukraine die drittstärkste Nuklearmacht der Erde und hat dann die nuklearen Waffen abgegeben an Russland mit der Maßgabe, ihr passt simpel ausgedrückt auf uns auf. Nichts davon hat stattgefunden. Okay. Aber jetzt ist dieses Land überfallen worden und nochmal, dieses Land, die Ukraine, muss mit westlicher Hilfe nicht boots on the ground, keine Soldaten dort, deswegen wird es auch keine Flugverbotszone geben.
Aber warum dann nicht? Wo ist die Grenze dann?
Das kann ich Ihnen sagen, die wird es deswegen nicht geben, weil es geht ja nicht nur darum, Flugzeuge zu verhindern, in den Luftraum einzudringen, sondern wer eine Flugverbotszone will, lassen Sie mich das auch den Zuschauern erklären, müsste auch Stellungen auf russischem Boden beschießen, von dort aus nämlich sozusagen die Raketen auch dann unsere Flugzeuge
aber
treffen.
Aber darüber reden wir ja auch schon seit Wochen. Jetzt ist aber die Frage, jetzt bilden wir ukrainische Soldaten aus an diesen Panzer, damit sie diese Panzerhaubitzen bedienen können. Ist das schon, sind wir damit nicht Kriegspartei?
Nein, völkerrechtlich ist es eindeutig. Die Ukraine ist angegriffen worden, darf sich verteidigen. Völkerrechtlich ist eindeutig, dass die Nachbarn mit Material helfen dürfen. So, das ist eindeutig und wir halten uns im Gegensatz zu Wladimir Putin ans Völkerrecht. Was nicht geht, ist, unmittelbar in den Krieg einzusteigen, also Soldaten dorthin zu schicken, beziehungsweise mit Gerät sozusagen auf russisches Material zu schießen. Und ich finde, wir sollten da schon sauber bleiben. Und nochmal, auch das Narrativ, was immer wieder von Moskau kommt, wird hier vervielfältigt und verdreifacht und vervierfacht. Und ich glaube, wir sollten an der Stelle sehr konkret sein, sehr vorsichtig, sehr ernst. Die Situation ist sehr, sehr ernst, aber uns nicht sozusagen zum verbalen Handlanger Wladimir Putins machen.
Mhm. Frau Dardelen, wie sehr sehen Sie denn Deutschland auch in einer, ja, auch in einer historischen Verantwortung gegenüber der Ukraine nach der Besatzung durch den Zweiten Weltkrieg, nur all das Leid, was dort passiert ist, wo Sie sagen, da haben wir als Deutsche noch mal eine besondere, ja, historische Verantwortung, damit dieses Land so bestehen kann und dass wir diese Verantwortung dann wahrnehmen, auch indem wir eben militärische Hilfe leisten?
Also natürlich ist eine der zentralen Lehren aus dem deutschen Faschismus mit Millionen, Dutzenden Millionen Opfern und darunter höchste Blutzoll haben die Sowjetbürgerinnen und Sowjetbürger gezahlt, 27 Millionen Menschen der Sowjetunion sind gestorben, sind Opfer des deutschen Faschismus aller Nationalitäten. Und die Lehre ist natürlich einen friedlichen Ausgleich mit allen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Und mit allen meine ich tatsächlich auch allen. Wir können die Geografie nicht ändern. Wir müssen auch einen friedlichen Ausgleich mit Russland haben. Russland ist unser Nachbar und wird unser Nachbar sein.
Aber wie kann der denn, aber dann konkret, Frau Dardelen, wie kann das denn aussehen?
Ändern, Frau Plättner, und deshalb müssen wir wegkommen davon, erstens die Gefahr herunterzureden, so zu tun, als wenn es diese nukleare Gefahr nicht gäbe. Wir haben beim Zweiten Weltkrieg diese Gefahr in dieser Art und Weise nicht gehabt, aber wir haben ein Atomzeitalter. Und wie ich sagte, viele machen darauf aufmerksam, dass man jetzt in diesem Zeitalter nicht mehr im herkömmlichen Sinne militärisch Kriege gewonnen werden können. Am Ende verlieren wir alle und deshalb finde ich das nicht besonders eine verantwortungsvolle Politik, die Gefahr herunterzureden, sondern ich finde, wir sollten diese Gefahr
ernst nehmen. Sie reden den Angriff herunter. Sie reden den Angriff herunter.
Nein, um Gottes Willen. Ich habe von Anfang an, und da unterscheiden wir uns tatsächlich, dass ich da keinen Unterschied mache beim Völkerrecht. Wenn das Völkerrecht verletzt wird, verurteile ich das klipp und klar. Und das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und das wird auch von uns verurteilt. Aber wir machen da keine doppelten Maßstäbe. Wir verurteilen das auch, wenn westliche Länder das Völkerrecht brechen. Und das haben sie zu Genüge getan. Was ich aber nochmal ansprechen möchte, ist hier, diese Gefahr muss ernst genommen werden. Und das Zweite ist die Gefahr der eigenen Kriegsbeteiligung. Jetzt gibt es unterschiedliche Meinungen. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages sagt, dass bei der Ausbildung von ukrainischen Soldaten an den schweren Waffen, die man dorthin liefert, man diese Grenze verlässt und völkerrechtlich dann tatsächlich Partei wird bei diesem Krieg, also sich beteiligt an diesem Krieg. Man kann anderer Meinung sein, aber der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages ist keine Schülerzeitung.
Aber ist die Frage,
das sollte man
ob
schon ernst nehmen, wenn der Wissenschaftliche Dienst eine solche Untersuchung macht. Und das Zweite ist, aber auch Frau Plättner, Sie werden nicht darüber entscheiden, Frau Strack-Zimmermann wird nicht darüber entscheiden, ich werde das leider auch nicht entscheiden können, sondern das Problem liegt darin, dass wenn die Entscheidung gefallen ist, ob wir Kriegspartei sind oder nicht, das wird dann im Kreml sein, das wird dann Präsident Putin sein, ja, der russische Präsident, der die Eskalationsdominanz hier innehat. Und das ist die Gefahr, die ich hier eben sehe. Und ich sehe auch, weil wir nur in dieser militärischen Logik ja auch diskutieren, jetzt wurde ja gerade wieder gesagt, wir müssen militärisch gewinnen. Wenn man militärisch gewinnen möchte, heißt das nichts anderes, als dass man nur auf diesen Krieg setzt. Und ich möchte raus aus dieser militärischen Logik.
Okay, das ist,
Logik.
Der Punkt ist, glaube ich, klar geworden. Genau.
Ich möchte eine Lösung haben.
Die Frage
und deshalb möchte ich, dass man jetzt hier tatsächlich mehr Initiativen ergreift, um diese Verhandlungen, die es ja schon in Istanbul gegeben hat.
Sie wissen, dass
er mehr weiß als wir im Bundestag. Uns wird nicht unterrichtet, welche diplomatischen Initiativen die Bundesregierung tatsächlich hier ergreift. Wir kriegen davon nichts mit.
Okay. Wissen Sie da mehr, Frau Strack-Zimmermann? Wo gibt es Punkte, wo Sie sagen, da haben Sie eine Hoffnung auf diplomatische Lösung?
Also was Wladimir Putin betrifft, ganz auf ihn gemünzt, habe ich keine Hoffnung. Und die Gespräche in der Türkei haben eben zu gar nichts geführt. Das ist ja jetzt eine Geschichte. Da kam ein Gespräch zusammen, weil Selinski darum gebeten hat, übrigens in einer Phase, wo er sich durchaus hat vorstellen können, dass man eine gewisse Region einfriert. Das ist übrigens ausschließlich Sache der Ukraine. Wir haben da überhaupt keine Schnitte drin, auf was die Ukraine sich letztendlich bei einem möglichen Frieden einlässt, weil es deren Territorium ist und nicht das unsrige. Aber es war eben so, dass die Hand eben nicht gereicht wurde. Selinski wollte sich mit Putin treffen. Das war nicht der Fall. Und insofern zu glauben, dass Wladimir Putin sich mit Selinski an einen Tisch setzt, um einen Frieden auszuhandeln, das ist einfach naiv, weil das nicht sein Ziel ist. Und wenn Wladimir Putin eine Pause macht, also einen berühmten Konflikt einfriert, von dem ich gar nichts halte, ist schon schlimm genug, dass wir auf die Annexion der Krim nicht reagiert haben. Wenn man also dieses Einfrieren mal ausklammert, Wladimir Putin will die Ukraine vom aus der Landkarte verschwinden sehen. Und die Millionen von Flüchtlingen, über 5 Millionen.
Dann ist jetzt die Frage, damit wir mal wegkommen von der Diskussion um die Waffen. Da sind die Positionen ja jetzt ziemlich klar geworden. Hat ja Annalena Baerbock heute etwas anderes auch noch mal betont, nämlich die Frage der Zukunft der Ukraine in der EU. Als Teil, als Mitglied der Europäischen Union. Hören wir da mal kurz rein.
Die Ukraine ist ein fester Teil Europas. Ich wünschte mir, dass wir auf euren Beitrittswunsch eine starke, überzeugende Antwort finden, auch wenn es auf dem Weg zur EU-Vollmitgliedschaft keine Abkürzung geben kann. Weil was nicht noch einmal passieren kann, sind falsche Versprechungen. Aber ich betone hier ganz konkret Vollmitgliedschaft.
Vollmitgliedschaft, das hat sie deutlich gesagt, Herr Gontscharenko. Wie wichtig ist das? Wie ist diese Botschaft angekommen in der Ukraine?
Das ist enorm wichtig, besonders vor dem Hintergrund der jüngsten Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Erst gestern hat er gesagt, er hat einen Vorschlag gemacht, dass man vielleicht eine Art, also keine vollständige Mitgliedschaft, sondern eine neue Initiative startet für Länder wie die Ukraine, die dann noch näher an die EU herangeführt werden. Ohne eine Vollmitgliedschaft. So habe ich seinen Vorschlag verstanden. Und das ist sehr wichtig, dass die Frau Baerbock da ganz andere Töne eingeschlagen hat jetzt in Kiew. Und es ist genau das, was die Ukraine auch anstrebt. Aus meiner Sicht ist diese EU-Perspektive für die Ukraine nicht weniger wichtig als Waffenlieferungen oder Sanktionen gegen Russland. Denn das gibt den Menschen das Gefühl, wir streben hier in die EU schon seit über 20 Jahren und endlich haben wir bewiesen und gezeigt, dass wir bereit sind zu sterben, um zu dieser europäischen Familie zu gehören. Und ich glaube, es ist auch absolut legitim, jetzt im Sommer der Ukraine eine Beitrittsperspektive bzw. Kandidatenstatus zu geben. Natürlich erwartet Kiew da keine Abkürzungen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kiew realistisch die Lage einschätzt und davon ausgeht, dass es Jahre dauern wird. Aber wir müssen diesen Weg gehen. Und das wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht, wie gesagt, besser als jetzt darüber zu streifen, wie viele schwere Waffen, wie viele Panzer und welche Panzertypen wir liefern dürfen. Ja. Ich finde, das ist auch sehr wichtig, diese Waffenlieferungen, ein kurzer Satz nur dazu. Es ist wichtig, wenn es darum geht, der Ukraine zu helfen, sind aus meiner Sicht drei Sachen extrem wichtig. Waffen zu liefern, das tut der Westen, das tut auch Deutschland. Sehr gut, weiter so. Und dann harte Sanktionen gegen Russland, das bedeutet auch schneller Öl- und Gasembargo. Ja, nur das, wenn man nicht schwere Waffen liefern möchte, ist das eigentlich die stärkste Waffe, die Deutschland und die Europäische Union haben. Und dann diese EU-Beitrittsperspektive. Ich glaube, mehr kann man für die Ukraine momentan nicht tun. Das wäre sehr viel.
Okay, Herr Fabrik, wie sehen Sie es mit der EU-Beitrittsperspektive? Es gab ja eben genau auch alle die Diskussion um die NATO, den NATO-Beitritt der Ukraine, den man ja dann nicht gemacht hat, aus Angst auch vor einer Eskalation. Also welche Gefahr wäre denn auch durch einen EU-Beitritt, also Kandidatenstatus, mit eingezogen?
Also zunächst mal finde ich es richtig, dass Frau Baerbock heute das realistisch beschrieben hat und keine falschen Erwartungen geweckt hat. Ich glaube, es ist ein Großteil Symbolpolitik, diese Frage der EU-Mitgliedschaft. Ein Land wie die Ukraine, wo doch noch nicht mal klar ist, wie der Krieg ausgeht, das kann man als Fernziel beschreiben und man kann normativ sagen, die gehören zur europäischen Familie, gar keine Frage, aber nicht alles, was zur europäischen Familie gehört, muss auch schnell in die Europäische Union. Wir haben eine kriteriengestützte Erweiterung bisher gehabt und wenn wir Erweiterung ausschließlich unter geostrategischen Gesichtspunkten nehmen, dann müssten wir auch morgen den Balkan aufnehmen, übermorgen Marokko und Algerien und so weiter, dann haben wir eine EU-XXL, die überhaupt keine Bindewirkung mehr hat und keinem mehr dient. Nein, Macron hat recht in der Frage, finde ich. Wir sollten uns Gedanken darüber machen, welche anderen institutionellen Möglichkeiten es gibt. Er hat vorgeschlagen, und ich finde, diese Idee hat Charme, eine neue europäische Organisation zu gründen, in der dann auch die Ukraine, Moldawien, Georgien möglicherweise eines Tages mitmachen kann.
Wäre das so eine EU-zweite Klasse dann?
Genau, das, ja, das ist natürlich ein böses Framing, aber das wäre einfach was anderes.
So könnte die Ukraine es empfinden.
Das wird so sein. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Unsere Interessen sind nicht deckungsgleich mit den ukrainischen Interessen. Wenn Frau Strack-Zimmermann sagt, die sind identisch, das ist völlig weltfremd. So läuft internationale Politik nicht. Wir haben eigene Interessen. Wir sind Freund der Ukraine, gar keine Frage. Und wir wollen ihr helfen, aber wir haben nicht identische Interessen. Das zeigt sich in der Frage auch sehr deutlich.
Da muss ich Ihnen widersprechen. Sie wollen sich mit mir streiten. Den Federhandschuh nehme ich an. Natürlich haben wir dahingehend dieselben Interessen, dass wir gemeinsam mit der Ukraine unsere Werte anstreben. Freiheit in Frieden, Achtung der Menschenrechte. Und das ist ja genau das, was Wladimir Putin an der Ukraine befürchtet, dass gerade in den letzten Jahrzehnten, wo die jungen Menschen sich dem Westen zugewandt haben, dass die Ukraine eines Tages, wenn sie sich dem Westen zugewandt hat, ein anderes Bildungs-, ein anderes Lebensniveau hat und dass dann auch andere Staaten der Russischen Föderation sagen, denen geht es so viel besser. Moment mal, was machen die anders als wir? Das ist das Gespenst des Wladimir Putin. Freiheit in Frieden, Demokratie und Menschenrechte. Und das verbindet uns mit der Ukraine. Dass es in den Staatenbund unterschiedliche Interessen gibt. Wir wissen auch, dass die Ukraine vor Kriegsausbruch ein vehementes Problem hatte mit Korruption. Das muss man auch gar nicht beschönigen. Aber die eigentliche Zielrichtung, die verbindet uns mit der Ukraine. Und das ist das, was die Ukraine jetzt auch von uns erwarten kann, dass wir sie da unterstützen auf diesem Weg eben in die Europäische Union.
Frau Dadelin, was halten Sie davon? Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Bitte kurz auf das.
Ich würde gerne kurz Frau Dadelin dazu hören und dann Herr Gonczarek. Mit der Bitte um eine etwas kürzere Antwort, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Bitte schön, Frau Dadelin. Was halten Sie davon, von dieser EU-Beitrittsperspektive?
Ich befürchte, dass hier wieder falsche Hoffnungen geweckt werden und falsche Versprechungen gemacht werden. Schon wie damals mit der NATO-Mitgliedschaft. Wenn man sich die Ukraine anschaut, die Ukraine kann nicht ansatzweise die Kopenhagener Kriterien erfüllen, ganz zu schweigen von den Territorialkonflikten, die die Ukraine hat und die die EU dann sozusagen mit ins Boot holen würde. Schauen wir uns mal Zypern an mit dem Territorialkonflikt. Das hat ja auch so eine Drittstrahlwirkung, eine Ausstrahlung auf die EU insgesamt. Die EU würde sich überheben bei einem solchen Manöver. Ich finde, statt wirklich illusorische Beitrittsperspektiven, unrealistische Beitrittsperspektiven jetzt aufzumachen, brauchen wir konkrete Friedensvorschläge bei einem Land, was tagtäglich angegriffen wird von Russland. Das ist konkret und akut und nicht irgendetwas, wo eine Illusion geschürt wird, aber dann man wieder nicht erfüllen werden kann.
Aber die müssten ja dann von Russland, diese Friedensvorschläge müssten ja dann von Russland kommen. Es wäre ja an Putin, den Waffenstillstand zu machen.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man weiterhin diplomatische Initiativen, ich meine, ich finde, das ist kein Argument. Man darf nicht müde werden, hier diplomatisch initiativ zu werden, um diesen Krieg zu beenden und einen Waffenstillstand zu erreichen. Und ich möchte es auch noch einmal sagen, man kann jetzt natürlich viele Versuche unternehmen, irgendwelche Narrative, weswegen hier angegriffen worden ist oder nicht. Letztendlich geht es um Geopolitik und es wird nichts anderes dabei herauskommen, als eine Lösung zu finden, wo beide Seiten, Ukraine und Russland, am Ende gesichtswahrend einen Verhandlungsfrieden dort errichten, eine Lösung finden.
Also beide Seiten als Mörder wird nicht gesichtswahrend
und wo die vitalen Interessen der Nuklearmacht Russland auch hier. Ich finde es ja nicht gut, Entschuldigung, Frau Strack-Zimmermann, das ist nicht meine Politik, das ist wirklich weit weg von einer emanzipatorischen und linken Politik, aber ich muss die internationale Politik in der Geopolitik, so wie sie ist, auch zur Kenntnis nehmen und damit muss man Politik machen und nicht nach
Wünschen. Also auf den Überfall Russlands.
Und hier ist es nun mal so, dass Russland angegriffen hat,
weil sie ihre eigenen Sicherheitsinteressen
hier tangiert fühlt. Und wir müssen das zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, wie kommen wir zu einem Frieden, wo beide Seiten mit leben können.
Wenn beide Seiten dazu bereit wären. Also Herr Gonczarenko, dem habe ich kurz noch versprochen, dass er noch was dazu sagen wird. Und dann Herr Fabik, bitte Herr Gonczarenko.
Ich versuche mich kurz zu fassen. Also das, was Präsident Macron jetzt vorschlägt und was Herr Warwick, wenn ich das richtig verstehe, unterstützt, das wäre die Fortsetzung der bisherigen EU-Politik gegenüber Ländern wie die Ukraine, also östliche Partnerschaft, Mittelmeerpartnerschaft, was auch immer. In Bezug auf die Ukraine ist es aus meiner Sicht ein Fehler, denn das setzt voraus, dass die Ukraine als eine Art Pufferzone zwischen der EU und Russland existieren kann und friedlich aufblühen kann. Das ist leider nicht der Fall. Die Ukraine wurde jetzt brutal überfallen von Russland. Und solange sie nicht Teil der westlichen Allianz ist, nicht Teil der EU zumindest, ist die Ukraine in Gefahr und damit auch die EU in Gefahr. Denn die EU muss jetzt sich damit beschäftigen, muss Waffen liefern, muss mit Flüchtlingsströmen zu tun haben. Deshalb wäre aus meiner Sicht eine EU-Perspektive und ein Beitritt der Ukraine zur EU Teil der Lösung, vielleicht sogar der Königsweg. Mhm. Die Ukraine könnte EU-Mitglied werden, genauso wie Finnland oder Österreich, und dann im Gegenzug auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten. Ich glaube, das ist das, was auch Russland akzeptieren könnte. Momentan nicht, aber vielleicht später.
Mhm. Herr Rabe. Ich bin mir nicht sicher, ob das Russland im Moment akzeptieren will. Das ist aber auch nicht die Frage. Die Frage ist, wie bekommen wir jetzt einen Waffenstillstand hin? Und ich bin anders als Frau Strack-Zimmermann der Meinung, einfrieren, das wäre schon eine sehr, sehr gute Maßnahme. Und natürlich nicht einfrieren im Sinne von verschleppen und dann das Problem morgen mit dreifacher Geschwindigkeit zurück auf den Tisch bekommen. Das ist nicht die Idee.
Aber einfrieren ist verschleppen, das wissen Sie.
Nein, dieser Frozen-Konflikt haben wir viele auf der Welt. Ja, aber Konflikte, die man nicht lösen kann, die löst man durch Einfrieren oder man kämpft gewissermaßen bis zum Ende. Aber wir wollen nicht gegen Russland kämpfen, das wäre einfach unklug. Das
wir heißt, wollen Russland, den Willen Putins brechen, dass er diesen verbrecherischen, mörderischen Krieg nicht weiterführt.
Und das ist
wir
auch
wollen
der
nicht Russland besiegen,
das
sagt keiner, sondern diesen Willen zu brechen,
wir landen in einem Krieg mit Russland, wenn wir so weitermachen.
In ein Land einzugreifen, völkerrechtlich ein Land zu überfallen, Tausende von Menschen zu ermorden.
Ich möchte nur
verhindern, dass da etwas relativiert wird. Das ist
aber
ja nicht auf
Augenhöhe.
Aber wenn
es darum geht, dass man den Menschen, die jetzt leiden unter diesem Krieg in der Ukraine, ist das nicht die oberste Priorität zu sagen, dass diese Menschen, dass es keine Bomben mehr gibt, dass das aufhört, dass man... Wäre das nicht das, was Herr Fahrweg sagt, das Einfrieren, würde das nicht genau den Menschen jetzt helfen?
Die Menschen, die dort, wir sitzen ja hier im Warmen, die Menschen, die dort unter dem Bombardement leiden, wollen, dass dieser Krieg aufhört. Ja. Sie wollen in ihrem Land bleiben. Sie wollen kein Land sein, was russisch besetzt ist. Ich habe mit jungen Frauen gesprochen, die haben gesagt, wir sind geflohen, weniger aus Angst vor Raketen, sondern aus Angst vor den Besatzern, vor den russischen Besatzern. Und wie das endet, haben wir unter anderem in Butscha gesehen. Es gibt noch andere Städte, wo das genauso abgelaufen ist. Und deswegen, wenn mir die Menschen dort, wenn die Menschen uns sagen, dass sie ihr Territorium schützen müssen. Und jetzt muss das ausgefochten werden. Sonst ist übermorgen Moldawien dran, übermorgen Georgien. Putin wird keine Ruhe geben, weil das ist seine Genese, das ist das Geschichtsbild.
Das nennt man auch Stellvertreterkrieg, was Sie beschreiben. Wir sind nicht bereit, in den Krieg zu ziehen. Wir verlängern mit Waffen diesen Krieg, ein klassischer Stellvertreterkrieg.
Das ist die Unterstützung eines Volkes, was brutal überrannt und hingerichtet wird.
Was wäre es dann aber nicht konsequenter zu sagen, dann werden wir Teil dieses Krieges, weil das würde dann helfen?
Wir sind nicht Teil dieses Krieges, wir unterstützen übrigens nicht nur wir alleine, sondern 27 insgesamt europäische Staaten plus Großbritannien, Australien, Neuseeland, Japan, die Vereinigten Staaten, die komplette westliche Welt rund um den Erdball inzwischen. Australien könnte ja sagen, wir sind auf der anderen Erdkugel, was soll's. Die komplette westliche Welt weiß, worum es jetzt geht. Es geht jetzt um unsere Werte, ich sag's nochmal, von Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Darum geht es. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob wir in der Lage sind, gemeinsam mit den Partnern die Ukraine diesen Weg weiterhin zu ermöglichen.
Freiheit ist das eine. Ich bin sofort dabei und ich würde auch mit fast allen Mitteln für Freiheit kämpfen. Aber Stabilität ist ein konkurrierendes Gut und wir müssen das in Einklang bringen.
Das muss die Ukraine entscheiden.
Nicht allein die Ukraine, sondern auch wir.
Okay, Herr Gontscharenk, wir haben jetzt noch die letzte Minute. Herr Gontscharenk, die würde ich gerne Ihnen geben, weil Sie natürlich noch mal ganz anders auf diesen Konflikt schauen als jemand, der von dort kommt, der Familie hat. Gibt es Punkte, wo Sie sagen, ja, das macht mir nach den langen Wochen trotzdem Hoffnung und ich sehe eine Möglichkeit, dass dieser Krieg beendet wird?
Ja, Hoffnung gibt es und diese Hoffnung heißt die ukrainischen Menschen. Ich sehe, wie sie kämpfen, wie sie nicht aufgeben wollen und wie sie unterstützt werden von Ländern aus der ganzen Welt, die Sie eben gesagt haben. Das gibt mir Hoffnung, ja.
Okay. Vielen Dank, Herr Gontscharenko, Frau Dadelin, Herr Fahrweg und Frau Strack-Zimmermann für diese Diskussion. Sicherlich nicht die letzte zu diesem schrecklichen Thema des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Morgen reden wir nämlich auch nochmal in anderer Form darüber. Da fragen wir, geht es um die Botschaft der Bilder und um Inszenierungen im Krieg. Wäre schön, wenn Sie wieder einschalten. Jetzt geht es erstmal weiter hier bei Phoenix mit Phoenix der Tag und Anja Schalé. Bis dann. Tschüss.